Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Bergmeier, willkommen in Berlin. Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Sprechen wir über das Großmanöver Trident Juncture, das aktuell in Norwegen stattfindet. Auf der NATO-Seite heißt es, dass diese Übung trainiert eine Bedrohung durch einen fiktiven, gleich starken Gegner an der Nordostflanke des Bündnisses. Das ist jetzt diplomatisch ausgedrückt, aber was für ein Signal sendet dieses Manöver, wenn es, wenn ich jetzt mal so sagen darf, offensichtlich zur Abschreckung Russlands dient?
Alle Streitkräfte brauchen Übungen. Ohne Übungen ist die Verteidigungsbereitschaft ein hohler Begriff. Generell ist also gegen das Anlegen von Manövern und auch von Großmanövern wenig zu sagen. Russland hat in diesem Jahr ja im Fernost eine große Übung angesetzt und hat im letzten Jahr im Westen eine Übung gefahren, wobei man wissen muss, dass in Russland sich in 4 Militärdistrikte aufteilt, in Fernost, in Mitte und Kaukasus und in West. Und im Westen hat Russland 2017 ebenfalls eine Übung veranstaltet. Vom Prinzip her aber zeigt dies, dass die Übungen, die Großübungen, die Russland durchzieht, nicht irgendwie direkt unmittelbar gegen die NATO als eine Art von Bedrohung gerichtet sind. Die jetzige NATO-Übung in Norwegen selber ist ja, muss man sehen, als eine in einer Kette von weiteren Übungen. Die letzten Übungen 2016 und 2017 fanden in Polen und in Ungarn und Rumänien statt. Und sie waren jedes Mal unmittelbar praktisch an der Grenze zu Russland angelegt. Von daher muss man schon sagen, dass die NATO-Übungen anders als die russischen Übungen kontinuierlich eine Art von Minimalbedrohung darstellen könnte und vielleicht auch kann.
Aber was für ein Signal sendet sowas, wenn Sie das jetzt so beschreiben?
Mit Sicherheit ist es kein Signal der Entspannung, sondern es ist ein Signal, wir gehen davon aus, dass von deiner Seite her irgendetwas Feindliches kommen könnte. Auf der anderen Seite darf man diese Übung aber auch nicht überbewerten. Um für ein friedliches Zueinanderkommen sind politische Leistungen erforderlich. Militärische Übungen sind lediglich integriert im Grunde in diesen politischen Prozess des sich annähernd. Oder plakativ gesagt, was Trump und Frau Merkel mit Putin verabredet und bespricht, ist von weitaus größerer Bedeutung als eine militärische Übung in Norwegen.
Nun kommt ja zu dieser angespannten Situation, kann man doch durchaus noch sagen, die einseitige Aufkündigung des INF-Vertrages hinzu. Und da hatte sogar Herr Ischinger, Chef der Sicherheitskonferenz, in der Tagesschau gesagt, dass heute weitaus weniger Vertrauen herrscht als noch damals im Kalten Krieg. Denn damals hätte man ja zumindest noch verhandelt. Wie bewerten Sie denn diese Situation auch in Bezug auf den INF-Vertrag?
Ja, der INF-Vertrag, also der Vertrag über die Begrenzung bzw. Eliminierung von Mittelstreckenraketen und von Cruise-Missile-Raketen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern ist 1987, glaube ich, zwischen Russland und den USA geschlossen worden und schränkt nicht die nukleare Tätigkeit und die nuklearen Absichten von China und Nordkorea zum Beispiel ein. Das heißt, in irgendeiner Form muss es ohnehin wohl zu Neuverhandlungen, unter diesem Aspekt zu Neuverhandlungen über den INF-Vertrag kommen.
Mit diesen anderen Partnern?
Im Grunde mit diesen anderen Partnern. In dem Falle muss ich Trump zustimmen, wenn er sagt, wir müssen den Kreis, im Grunde müssen wir erweitern, müssen China mit hineinnehmen. China ist bisher ja nicht drin. Aus deutscher Sicht ist generell das Wiederaufleben lassen von Mittelstreckenraketen oder Cruise-Missile-Raketen ist ein bedrohliches Signal.
Für Deutschland jetzt?
Oder? Aus deutscher Sicht ist aus ein bedrohliches Signal.
Für Deutschland?
Für Deutschland. Denn es erlaubt natürlich den Vereinigten Staaten im Kriegsfalle einen Nuklearkrieg zu führen, ohne selbst berührt zu werden. Denn zwischen Europa und Amerika sind immerhin 10.000 Kilometer Atlantik. Deswegen muss man generell sagen, dass eigentlich aus deutscher Sicht eine Entkopplung von der strategischen Nuklearwaffen, von den Mittelstreckenwaffen im Grunde nicht wünschenswert ist. Und Deutschland im Grunde versuchen müsste, im NATO-Rat und in Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten hier zu einer Regelung zu kommen, die die deutschen Bedürfnisse mit berücksichtigt. Deutschland ist nun mal, wäre in einem Krieg zwischen Ost und West, wäre das nukleare Schlachtfeld. Und alles, was unterhalb der strategischen Ebene ist, die dazu dient, die Nuklearwaffen des Gegners abzuschrecken, ihn abzuschrecken, überhaupt Nuklearwaffen einzusetzen, alles, was darunter ist, sind im Grunde Nuklearwaffen, die die Kriegsführung ermöglichen.
Wenn Sie sagen, dass Deutschland zum Vernichtungsfeld werden würde in diesem Zusammenhang, ist das die Nuklearstrategie?
Deutschland hat seit Jahrzehnten die Militärstrategie, die ja auch eine Nuklearstrategie ist, mitgetragen. Der NATO mitgetragen. Man muss wissen, dass diese Nuklearstrategie den sogenannten nuklearen Ersteinsatz auch vorsieht. Zwar erst in zweiter Priorität, aber den Einsatz von Nuklearwaffen gegen gegnerisches Potenzial nicht ausschließt. Um im Grunde dies auf dem Gefechtsfeld wirksam zu machen, wurden im Grunde die sogenannten nuklearen Gefechtsfeldwaffen entwickelt. Das bedeutet im Klartext, dass Nuklearwaffen, Granaten entwickelt wurden mit nuklearen Bestandteilen, die 18 Kilometer weit schießen, oder dass eben sogar sogenannte Atomic Demolition Mines entwickelt wurden, die entlang der Zonengrenze in Löcher eingebuddelt wurden, um im Falle eines Angriffs des Warschauer Paktes im Grunde dann mehr oder weniger mit Hilfe der Nuklearwaffen ihn zum Stoppen zu bringen.
Gibt es allerdings nicht mehr.
Die gibt es jetzt nicht mehr. Diese Gefechtsfeldwaffen sind abgelöst worden, sie sind vernichtet worden. Aber Deutschland hat an der Entwicklung nicht nur mitgearbeitet, sondern es hat im Grunde sogar diesen Einsatz sehr befürwortet.
Wie funktioniert das genau? Also wenn Sie sagen, dass Deutschland zum Vernichtungsfeld werden könnte und Deutsche haben da keinen Einwand darin gesehen, und deutsche Politiker, Verzeihung. Also Sie tragen quasi diese Strategie mit.
Sie haben das nicht nur mitgetragen, sondern sogar gefördert. Das ist ein etwas komplizierterer Prozess, und zwar unter dem Aspekt des Kontinuums der Abschreckung. Sie sagen, es muss uns gelingen, von den strategischen Nuklearwaffen bis runter im Grunde zu der kleinsten Gefechtsfeldwaffe im Grunde ein Kontinuum aufzubauen, und dann werden wir den Frieden erhalten. Und zu diesem Kontinuum gehören eben auch nach heutiger Auffassung der Militärs und der Politiker gehören eben auch kleine Nuklearwaffen. Dabei wird davon ausgegangen, dass wenn der erste nukleare Waffeneinsatz seitens der NATO erfolgt, sozusagen der Gegner erschreckt innehält und sagt, verdammte Kiste, die machen ja ernst. Also jetzt wollen wir uns an den Verhandlungstisch setzen. Das ist die einzige Option, die im Grunde tatsächlich durchgespielt wird. Und ich halte das für außerordentlich spektakulär, denn wenn es wirklich zu einem dritten Weltkrieg käme und in diesem Fall Russland die NATO angreifen würde, dann wüssten die sicherlich ganz genau, was auf sich zukommen würde, und wären auch bereit, im Grunde notfalls eben mit einem nuklearen Gegenschlag zu antworten. Das heißt, aus deutscher Sicht muss eigentlich alles getan werden, um Nuklearwaffen im Grunde, den Einsatz von Nuklearwaffen im Grunde zu verhindern und Nuklearwaffen auf ihr politisch-strategisches Potenzial zu verweisen. Solange wir in der Welt noch Nuklearwaffen haben und es reicht, wenn ein Staat sie hat, brauchen wir zur Abschreckung, dass sie nicht eingesetzt werden, brauchen wir im sogenannten Second Strike Capability die Fähigkeit, im Grunde dem Gegner vom Einsatz dieser Nuklearwaffen zu halten. Und alles, was da unten drunter ist, ob das nun Mittelstreckenraketen sind oder Gefechtsfeldwaffen, führt lediglich dazu, dass eine nukleare Kriegführung möglich ist.
Sie sind ja damals ausgeschieden aus der NATO. Sie haben im Hauptquartier gearbeitet, nicht nur, weil Sie unterfordert waren, aber auch, weil Sie eben mit dieser Nuklearstrategie der NATO nicht einverstanden waren.
Das ist richtig. Ich habe ja auch in hohen militärischen Stäben gearbeitet, auch in operativen Stäben. bin als sogenannter nuklearer Berater des COM-NORTHAC, das ist der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, tätig gewesen und habe bei allen Übungen gegenüber dem Vier-Sterne-General, dem britischen Vier-Sterne-General in Übungen, wenn es darum ging, Nuklearwaffeneinsatz anzufordern, er muss erst angefordert werden, genehmigen konnte ihn tatsächlich nur der amerikanische Präsident. Aber wenn es in Lagebesprechungen dazu kam, Nuklearwaffen einzusetzen, ich habe in allen Besprechungen immer wieder als sogenannter nukleare Berater darauf hingewiesen, wir müssen die Reaktion des anderen müssen wir dabei einbeziehen. Wenn wir die Reaktion des anderen einbeziehen, sehen, wie gut er ausgerüstet ist gegen den Einsatz von Nuklearwaffen und wie viel eigene Nuklearwaffen er hat, dann kann es eigentlich nur ein Ergebnis geben, wenn wir Nuklearwaffen einsetzen, dann wird er mit seinerseits mit Nuklearwaffen zurückschlagen. Zwar nicht nach Washington unbedingt, aber nach Bonn, Köln, Hamburg mit großer Gewissheit. Aus diesem Grunde kann ich nur abraten davon, wegen der Optionen, die der Warschauer Pakt hat, überhaupt Nuklearwaffen einzusetzen. In dieser Zeit, ich war fast 3 Jahre in diesem Hauptquartier, in dieser Zeit sind lediglich die Verfahren geübt worden und meine Bedenken, die ich in den Lagebesprechungen geäußert habe, haben durchaus Anklang auch gefunden, wenngleich natürlich das NATO-Prozedere und die NATO-Verfahren dadurch nicht geändert wurden. Aber wenigstens auf meiner Ebene konnte ich darstellen, dass wir in diesen Fragen immer die Reaktionen, die wahrscheinlichen Reaktionen des Gegners berücksichtigen müssen.
Hat sich diese Strategie seither verändert? Nun ist das ja auch 30 Jahre her. War auch noch während des Kalten Krieges, zwar kurz vor Ende, aber trotzdem.
Der wesentliche Punkt ist ja die Frage des Ersteinsatzes. Die NATO ist nach wie vor der Auffassung, dass der Ersteinsatz auch auf dem Gefechtsfeld nicht auszuschließen ist. Sie meint, das sei notwendig, um Abschreckung, um im Grunde abzuschrecken. Aber wenn diese Abschreckung eben nicht funktioniert, dann haben wir tatsächlich einen üblen Fall. Dieses Kernthema der Nuklearstrategie ist nach wie vor auch heute noch gültig.
Nur um das nochmal für mich auch klar zu machen, also das heißt, wie Sie gerade erklärt haben, dass wenn es zu einem Gegenschlag kommen würde, dann ist natürlich nicht Washington das Ziel, sondern Köln, Bonn, von mir aus auch Berlin.
Der Gegner arbeitet genau auf unserer Ebene. Wir schlagen sozusagen die russischen Divisionen und der Gegner wird hingehen und schlägt bei uns hier Anlandehäfen für Verstärkungskräfte, zum Beispiel Hamburg oder Antwerpen und Ähnliches. Der bleibt auf unserer Ebene stehen und wir haben einen begrenzten Nuklearkrieg, bei dem Deutschland wohl untergehen würde.
Und wieso nimmt man das in Kauf? Ich meine, deutsche Politiker haben da ja auch ein Häkchen hintergemacht.
Ne? Es wird nicht weiter darüber nachgedacht. Einmal haben wir natürlich ja ein Moment des Beharrens. Amerika hat durchaus Interesse, das darf man nicht vergessen. Die deutsche Strategie muss nicht unbedingt die amerikanische sein. Amerika ist 10.000 Kilometer entfernt. Die Amerikaner haben natürlich ein Interesse vom Prinzip her, einen Nuklearkrieg zu begrenzen auf Mitteleuropa. Deutschland kann überhaupt kein Interesse haben, einen Nuklearkrieg zu begrenzen. Und da Amerika aber den führenden Part in dieser gesamten Nuklearstrategie aufnimmt, tut sich Deutschland natürlich sehr schwer, seine Vorstellungen durchzusetzen. Ich weiß es auch nicht, ob sie überhaupt durchsetzbar wären gegenüber dem mächtigen Amerika. Aber wenigstens im Verteidigungsministerium, wenigstens in der Militärliteratur müsste über diesen Punkt intensiv diskutiert werden. Und das wird es nicht.
Sie haben ja jetzt auch über einen potenziellen Dritten Weltkrieg geredet. Sie sprechen auch über einen Nuklearkrieg. Nun sollte man vielleicht das dann nochmal kontextualisieren. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn überhaupt die Möglichkeit in Anbetracht der Situation, die wir haben auf militärischer und politischer Ebene, dass es überhaupt zu dieser Art von Krieg kommen könnte, also ein Dritter Weltkrieg?
Wir haben seit der Wiedervereinigung ist die NATO auf 26 Staaten aufgewachsen, von ehemals 16 auf 26 Staaten. Seit der Wiedervereinigung ist der Warschauer Pakt zusammengebrochen. Europa ist wirtschaftlich und finanziell auch von der Bevölkerung her dem Russland weit überlegen hinsichtlich des Potenzials, das zur Verfügung steht. Nur ein Narr würde unter solchen Umständen einen Krieg beginnen. Die Kriegsgefahr kommt von ganz anderer Seite, wenn überhaupt. Ich glaube generell, dass die Zeit der großen Kriege vorbei ist. Aber wie wir alle gesehen haben, bis hin nach Syrien, jetzt in neuester Zeit, droht die Gefahr von militärischen Auseinandersetzungen auf einem ganz anderen Gebiet und auf einer ganz anderen Art. Ich halte es für ausgeschlossen angesichts der Verluste, die Russland erlitten hat seit 1989 und der wirtschaftlichen Macht des Westens, dass Russland es wagen würde, einen Angriffskrieg. Dass nur ein Narr würde das tun.
Und von der anderen Seite? Wenn Sie sagen, nur Russland wäre ein Narr, wenn Sie das tun würden. Ich glaube, viele Leute teilen auch diese Meinung. Aber was ist von der anderen Seite? Die NATO? Würden Sie es
ja,
nicht
wir sind
wagen?
Ja, wir sind ein Verteidigungsbündnis. Wir haben ja, also darüber kann kein Zweifel bestehen, dass wir, dass die politischen Absichten die Friedenssicherung ist. Und wir sind ein reines Verteidigungsbündnis, so steht es auch in den Verträgen drin. Das heißt, die NATO kommt nur ins Spiel, wenn das Territorium eines dieser beteiligten 26 Länder im Grunde berührt wird mit feindlicher Absicht. Die NATO kommt nicht ins Spiel in Syrien oder in Korea oder in Vietnam oder in China käme die NATO nicht ins Spiel hinein, sondern ist als reines Verteidigungsbündnis gebunden im Grunde an die Territorien dieser 26 Länder. Angriffskriege sind, ich glaube, das unterstellen selbst die schärfsten Kritiker nicht der Bundesregierung, dass so etwas oder Russland, dass so etwas geplant ist. Die USA. Die USA operieren natürlich zum Teil relativ aggressiv. Ich denke an den Irakkrieg. Aber das sind Fehlentwicklungen aus meiner Sicht auch. Es hat sich ja auch gezeigt, dass dadurch im arabischen Raum nichts besser wurde. Es sind Fehlentwicklungen, die aber die NATO vom Prinzip her nicht grundsätzlich in irgendeiner Form berühren.
Wenn Sie sagen, es würde nicht zu dieser Art von Angriffskrieg kommen, dann müsste sich ja auch Deutschland innerhalb dieser ganzen Strategie auch keine Sorgen machen.
Über eine militärische Auseinandersetzung?
Genau.
Ja. Sehe ich auch so die Überlegenheit des Westens gegenüber Russland, dem ehemaligen, praktisch dem Kernbestand des Warschauer Paktes, der sich aufgelöst. Die Überlegenheit ist so groß, dass Deutschland sich wirklich keine Sorgen machen müsste. Die Ausrüstung der Bundeswehr ist ja auch umgestellt worden im Grunde, damit sie also in solchen Regionen wie Afghanistan, Irak, ob das nun sinnvoll ist oder nicht, lasse ich jetzt mal offen, aber in solchen begrenzten lokalen Regionen und lokalen Aktionen tätig werden könnte. Wir brauchen also die Bundeswehr hatte bis 1989 ungefähr 2500 Kampfpanzer. Jetzt hat sie, glaube ich, noch 80 Kampfpanzer. Das heißt, die Politik hat schon und auch die Militärs haben schon den Wandel irgendwo mitgemacht. Und insofern passt eigentlich, um auf den Anfangspunkt wiederzukommen, das große Manöver in Norwegen passt eigentlich überhaupt nicht in dieses eigentlich politische Szenario hinein und in ein Szenario, bei dem der Russland womöglich aggressiv würde. Warum da diese Manöver gemacht werden müssen, hätte man sie ja genauso in Deutschland, in Italien oder in Frankreich auch machen können. Man hätte sie auch in Großbritannien machen können, um zum Beispiel eben das Anlanden der logistischen Kräfte eben zu üben und so weiter. Ich sehe wenig Sinn da drin, demonstrativ in Ungarn, Rumänien, Polen und in Norwegen im Grunde nun den militärischen Maxe zu spielen. Das schadet eigentlich nur der Auseinandersetzung. Ich bin für Übungen, ich bin dafür, dass die einzelnen Nationen ihren Verteidigungsbeitrag leisten, aber es braucht nicht diese provokative Form.
Also eine unnötige Provokation sozusagen. Meine
ich, ja. Ich halte das für unnötig. Nicht die Übung an sich, aber die Übung dort halte ich für provokativ und damit unnötig.
Vielen Dank, Herr Bergmeier.
Bitte sehr.
Das war der RT Deutsch Podcast.